Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Jetzt nicht, aber vielleicht später, sagt heute der Deutsche Ethikrat beim Immunitätsausweis. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Dienstag. Ja, der Ethikrat, also die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Gelehrten, die uns Bürger und auch die Bundesregierung in wichtigen moralischen Fragen beraten, die haben gesagt, Covid-19, Immunitätsausweis, schön und gut, aber jetzt noch nicht.
Für die einen ist das eine Art Freifahrtsschein, mit dem dann alles wieder möglich ist, Pandemie hin oder her. Und für die anderen ist das der Vorbote einer immunitätsbasierten Zweiklassengesellschaft.
Die Vorsitzende des Ethikrats, Alena Büx, heute auf einer Pressekonferenz. Wir haben sie im Gespräch und sie wird uns auch erklären, warum 50% des Ethikrats anderer Meinung waren. Außerdem ging heute in New York die jährliche Generaldebatte der Vereinten Nationen los. Vorab aufgezeichnete Videobotschaften gibt's da. Und Donald Trump, US-Präsident, hat das erstmal genutzt, um gegen China auszuteilen. Jetzt muss UNO-Generalsekretär Guterres alles wieder zusammenfegen. Wie gut das klappt, auch das schauen wir uns an. Und der beste Eishockeyspieler der Welt kommt aus Deutschland. Leon Dreiseitel, 24 Jahre alt, Kölner, spielt in der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Ja, wie wird man das eigentlich? Bester Spieler der Welt. Auch das klären wir in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Zum jetzigen Zeitpunkt soll es ihn nicht geben. Ein Immunitätsausweis, der sagt, wer das Coronavirus schon hatte und wer nicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat ja so einen Ausweis ins Spiel gebracht und um eine Stellungnahme gebeten beim Deutschen Ethikrat. Die ist heute raus und der Ethikrat sagt, zum jetzigen Zeitpunkt machen solche Ausweise keinen Sinn. Aber in Zukunft ist das vielleicht sinnvoll. Sprechen wir drüber mit Alena Büx. Sie ist Medizinethikerin und Vorsitzende des Ethikrats. Schönen guten Tag, Frau Büx.
Schönen guten Tag.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Empfehlung also eindeutig, Ausweis soll es nicht geben. Warum?
Der gegenwärtige Sachstand ist einfach zu unklar. Wir wissen zu wenig über Immunität und auch über Nicht-Infektiosität. Das verändert sich schnell, aber da müssen wir einfach noch mehr lernen.
Aber wenn dann mehr wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, schließen Sie es nicht mehr aus?
Also vorerst haben wir klar gesagt, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Und wir haben auch gesagt, es muss noch sehr viel mehr geforscht werden. Wir brauchen koordinierte Forschung zur Immunität. Wir brauchen mehr Aufklärung in der Bevölkerung, dass noch mehr Verständnis dafür da ist, was sich da so für Fragen stellen. Und auch natürlich, dass die Menschen nicht vergessen, an das Gemeinwohl zu denken und sich an die Regeln halten. Und dann haben wir auch noch gesagt, was jetzt passieren muss, ist, diese frei verkäuflichen Antikörpertests, die zum Teil beworben werden und welche Zertifikate, die damit verbunden werden, dass die reguliert werden müssen. Das ist mal das, was jetzt erledigt sein muss.
Weil Sie sagen, das stiftet im Endeffekt auch so ein bisschen Unmut oder da ist so viel im Umlauf, wo man nicht so richtig eindeutig sagen kann, jawohl, der oder die hat's gehabt.
Klar, das ist eine richtige Gefahr. Ne? Diese Tests haben eine hohe Bandbreite, was ihre Qualität anbelangt. Da sind ganz gute dabei. Aber wenn Sie Tests haben, die keine hohe Qualität haben und die sozusagen falsch bescheinigen, dass jemand immun ist, dann könnte der natürlich wie eine Art Superspreader durch die Gegend laufen. Und das wäre dann nachgerade gefährlich. Also da haben wir gesagt, da muss unbedingt nachgebessert werden und das sollte schnell passieren.
Sind Sie bei Ihrer Entscheidung denn da rein moralisch vorgegangen oder nur wissenschaftlich? Denn ich meine, so ein Ausweis, der hat natürlich Konfliktpotenzial, dass die, die ihn haben, dann auf Partys gehen können und viel mehr machen dürfen als die anderen?
Genau, wir haben uns also erstmal im ersten Schritt die jetzige Situation angeguckt und den Sachstand angeschaut. Und dann haben wir aber auch in einem zweiten Schritt in die Zukunft überlegt. Und da stellen sich dann natürlich genau diese Fragen, was wäre, wenn das Ganze sicher wäre, aus ethischer Perspektive dazu zu sagen. Und wir haben uns sehr bemüht, da eine gemeinsame Position zu finden, haben aber festgestellt, und das ist gar nicht so überraschend, dass wir da zwei unterschiedliche Positionen haben. Und das ist deswegen nicht so überraschend, weil es für beide Seiten gute Argumente gibt. Und der Ethikrat ist ja auch dafür da, die öffentlichen Debatten zu befördern und zu informieren. Und deswegen ist es nachgerade unsere Pflicht, dass wir das dann auch offenlegen und ganz transparent sagen, schaut her, Leute, es gibt für beide Seiten gute Argumente. Und für die Politik haben wir dann sozusagen für die Zukunft in beide Richtungen Fahrplan entworfen und auch schon ganz konkrete Schritte.
Wie lief denn die Diskussion bei Ihnen genau ab? Denn wenn ich es richtig weiß, Sie sind ja, glaube ich, 24 Expertinnen, Experten, Gelehrte, waren 12 dafür und 12 dagegen.
Ja, das hat sich erst ganz zum Schluss gezeigt natürlich, weil wir ja vorher gerungen haben und Argumente ausgetauscht haben. Und das zeigt sich dann immer ganz am Ende, wer sich dann wo wirklich zuordnet. Also wir bleiben da einfach im Gespräch. Mhm. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich, dass wir tatsächlich 50-50 sind, aber wir haben in der Vergangenheit immer schon mal solche unterschiedlichen Positionierungen gehabt. Und da geht es dann wirklich darum, wie schätzen die Mitglieder Restrisiken ein? Glauben sie, dass man mögliche Probleme, also zum Beispiel einen Anreiz zur Selbstinfektion oder sowas, vermeiden kann? Und daran entscheidet sich dann, in welche Richtung bzw. in welcher Position man sich wiederfindet.
Erledigt sich so ein Immunitätsausweis nicht, sobald der Impfstoff da ist?
Also ich hätte nichts dagegen, wenn das passieren würde, das will ich offen sagen. Am liebsten wäre es natürlich, wenn man darüber gar nicht mehr nachdenken müsste, weil die Pandemie vorbei ist. Und es wäre schön, wenn das dann letztlich eine Vorbereitung war, die wir hier geleistet haben, aber die eigentlich nicht mehr wirklich praktisch umgesetzt werden muss. Das ist eben noch nicht klar. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir dieses Thema auch mit Blick auf die Zukunft sorgfältig durchdenken.
Also die eine Hälfte der Mitglieder sagt, nein, das ist ethisch, rechtlich und praktisch nicht umsetzbar. Die andere Hälfte sagt, das kann durchaus ein Mittel sein, um zumindest für eine Zeit einen Umgang mit der Pandemie zu finden. Ein Immunitätsausweis. Der Deutsche Ethikrat hat heute dazu eine Stellungnahme abgegeben. Alena Büchs ist Medizinethikerin und Vorsitzende des Ethikrats. Danke fürs Gespräch.
Sehr gern. Schönen Tag noch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer nicht raucht, hat mehr Urlaub. Nicht, weil Gesundsein zu mehr Urlaub führt, sondern weil ein Wirt aus Rheinland-Pfalz seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja dieses Goodie gibt. 5 Urlaubstage mehr für Nichtraucher. Ob das rechtlich überhaupt so in Ordnung ist und wieso der Wirt diese Regelung eingeführt hat, sagt uns Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas.
Helmut Glas hat nichts gegen Raucher. Er zieht zwar selbst nie an der Kippe, als Spross einer Gastronomenfamilie, da gehört der Qualm aber quasi seit seiner Geburt zum Geschäft.
Ich bin zwar nicht Raucher, aber ich bin in der Gastronomie aufgewachsen mit viel Rauch und Qualm. Und ich könnte Mittagessen, sie könnten neben mir rauchen und es würde mich nicht stören.
Trotzdem gibt er den Beschäftigten seines Landgasthofs, des Jägerstübchens in Neustadt an der Weinstraße, jetzt 5 Extratage Urlaub, wenn sie während der Arbeitszeit aufs Rauchen und damit auch auf Raucherpausen verzichten. Er sagt, damit endet ein jahrelanger Konflikt zwischen Nichtrauchern und Rauchern in seinem Betrieb.
Und da gab es immer wieder Diskussionen und da kommen beide Seiten zu einem und die einen regen sich drauf, dass sie nicht rauchen gehen und hätten gern mehr Pause und die anderen sagen, ich würde gerne mal ungestört meine Zigarette rauchen, ohne dass ein Nichtraucher kommt und mich ärgert oder irgendwas Blödes sagt. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht.
Zuallererst spricht Helmut Glas mit den Rauchern unter seinen Mitarbeitern. Er fragt sie, wie viele Minuten macht ihr am Tag zusätzlich Pause, um eine Kippe zu rauchen. Die schätzen zwischen 20 und 35 Minuten. Helmut Glas rechnet das dann hoch auf den Monat, dann aufs Jahr und er stellt fest, seine rauchenden Mitarbeiter, die machen 8 bis 15 Tage mehr Pause im Jahr als Nichtraucher. Und deshalb schlägt er den Extraurlaub vor.
2020 ist bei mir ein sehr entspanntes Jahr beim Thema Rauchen, denn die Raucher sagen, ich kann ganz entspannt meine Zigaretten rauchen, es kommt keiner mehr, der irgendwas zu mir sagt, keiner geht mehr zum Chef und beschwert sich über mich. Und die Nichtraucher sagen, tolle Sache, am Jahresende wird der Strich drunter gemacht, ich habe 5 Tage Urlaub mehr und 5 Tage Urlaub ist eine ganze Arbeitswoche, das ist eine tolle Sache.
Belohnt werden fürs Nichtrauchen. Die Idee hatten auch schon andere, in Tokio zum Beispiel. Vor 3 Jahren wurde da bekannt, dass die Marketingfirma Piala ihren Mitarbeitern sogar ganze 6 Urlaubstage extra verspricht, wenn sie während der Arbeitszeit aufs Rauchen verzichten. Und damit dann aber auch aufhören, für jede Kippe von ihrem Office im 29. Stock eines Büroturms runter ins Erdgeschoss zu fahren. Kleine Reise dauert nämlich hin und zurück bis zu 15 Minuten. Ein Jahr vorher hat das deutsche Reiseunternehmen Altours stolz verkündet, dass sie ihren nicht rauchenden Mitarbeitern 250 Euro Bonus zahlen. Und in den letzten 2 Jahren die Nichtraucherquote so im Unternehmen um über 7% angestiegen ist. Extra Urlaub oder Geld für Menschen, die nicht süchtig nach Nikotin sind. Ist das rechtlich überhaupt in Ordnung?
Das ist natürlich schon ein starker Eingriff in die Privatsphäre.
Nele Urban ist Fachanwältin für Arbeitsrecht in Köln.
Gleichzeitig geht es aber hier um betriebliche Regelungen, wie man sich im Betrieb verhält. Und da ist dem Arbeitgeber schon möglich, Vorschriften zu machen, auch im Bereich des Sozialverhaltens. Er darf ja zum Beispiel auch verbieten, dass im Betrieb geraucht wird. Und insofern kann er meiner Meinung nach schon die Kopplung von Vergünstigungen, Geldzahlung, Urlaub oder Bonus an Nichtrauchen oder an anderes betriebliches Verhalten koppeln.
Der Arbeitgeber darf Verhalten belohnen, das in unmittelbarem Bezug zum Betrieb steht. Das heißt, extra Urlaub für den Verzicht auf Raucherpausen während der Arbeitszeit, das geht in Ordnung. Bonuszahlungen, wenn man auch auf die Kippe nach Feierabend verzichtet, nicht.
Ähnlich sind ja auch immer die Fragen zu Kleidung oder Haarfarben, Piercings oder so weiter. Da kann ich immer dann ein Verbot oder ein Gebot aussprechen, wenn es ein betriebliches relevantes Thema ist und den Mitarbeiter nicht unzulässig beeinträchtigt. Ich kann es aber nicht machen, wenn es eben eine reine Schikanierung ist. Also ich kann nicht sagen, also Frauen kriegen keinen Sonderurlaub. Ich kann aber wahrscheinlich schon sagen, wenn ich Mitarbeiter mit Öffentlichkeitsverkehr habe, sagen, okay, ich möchte, dass ihr das und das anzieht und wenn ihr das nicht anzieht, dann gebe ich euch das nicht.
Der Bonusurlaub von Gastronom Helmut Glas, der könnte vor Gericht also standhalten. Nur glaubt der Wirt gar nicht, dass das überhaupt nötig ist. Denn er habe die Regelung in Abstimmung mit allen Mitarbeitern eingeführt.
Wenn da jetzt ein, zwei Mitarbeiter gewesen wären, die hier gesagt haben, nein, das möchten wir nicht, dann hätte ich gesagt, ich nehme Abstand davon und versuche eine andere Lösung zu finden. Aber ich habe auch vorher ja das Gespräch mit den Mitarbeitern gesucht, habe mal vorgefühlt, wäre das eine Lösung für unseren Betrieb. Kann ich jedem Arbeitgeber nur empfehlen. Dann haben sie etwas erreicht, was auch die Stimmung im Betrieb um einiges hebt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer meint, allein besser zurechtzukommen, der irrt. Unser Wohlergehen ist ein geteiltes und unser Leid auch. Wir sind eine Welt.
Das war das Geburtstagsständchen zum 75. der UNO. Die Vereinten Nationen werden dieses Jahr 75. Und seit gestern läuft dementsprechend auch die 75. Generaldebatte. Angela Merkel haben wir da gerade gehört. Alle großen Staats- und Regierungschefs sind diese Woche angekündigt mit vorab aufgezeichneten Videobotschaften. Heute war US-Präsident Donald Trump dran. Peter Mücke ist unser Korrespondent in New York. Peter, Trump war ja noch nie ein großer Fan der UNO. Hat er heute lobende Worte übrig gehabt?
Nein, es war der erwartete und angekündigte Frontalangriff auf China, den wir da gehört haben.
Hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world.
Also, wir müssen die Nation zur Rechenschaft ziehen, die diese Seuche auf die Welt losgelassen hat, nämlich China. Und die Regierung in Peking habe die weltweitende Ausbreitung des China-Virus nicht gestoppt, sagt er. So habe China zu Beginn der Pandemie seinen Bürgern erlaubt, ins Ausland zu reisen und die Welt zu infizieren. Das war so der Ton, den Präsident Trump angestimmt hat. Und er hat die Vereinten Nationen zum Geburtstag aufgefordert, China für dessen Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Und auch nochmal seine Beschuldigung wiederholt, dass die Weltgesundheitsorganisation eigentlich von den Chinesen kontrolliert werde. Das war so seine Botschaft und dass die zweite Hälfte seiner Rede war eher eine Wahlkampfrede, wo er sich gefeiert hat für das, was er in seinem Land geschafft haben will in den vergangenen 3,5 Jahren. Also mit einer Glückwunschrede vor den Vereinten Nationen hatte das wenig zu tun.
Wie geht denn dann der Chef der UNO, Antonio Guterres, mit so einem Vorwurf und so einem Angriff auf China von Seiten des US-Präsidenten um?
Er hat die Versammlung eröffnet heute früh und das war der Einzige, der nicht virtuell geredet hat, sondern persönlich. Und er hat ja diesen Konflikt eigentlich schon vorhergesehen. Er hat die Welt gewarnt vor einem neuen Kalten Krieg zwischen China und den USA, ohne dass er die Länder allerdings direkt ausgesprochen hat. Er hat gesagt, die Welt kann sich nicht leisten, dass diese beiden größten Volkswirtschaften der Welt die Erde spalten in zwei Lager, wie wir das im Kalten Krieg ja erlebt hatten, zwischen der Sowjetunion und den USA, jetzt also China und den USA. Ganz interessant. Das war die Warnung, die er schon vor einem Jahr hatte bei der Generalversammlung. Und seitdem hat sich diese Konfrontation, dieser Konflikt nochmal verschärft zwischen China und den USA. Und in der Tat schaukelt sich da etwas hoch, was durchaus gefährlich werden könnte.
Ist das denn so ungewöhnlich, dass man ein Land, sagen wir mal eine Weltmacht mit China auf so offener Bühne so direkt angreift?
Ja, es ist zumindest nicht der Rahmen dafür, eigentlich in so einer Rede so direkt anzugreifen. Das ist allerdings nichts Neues von Donald Trump. Das tut er auch vom Weißen Haus aus. Insofern ist es nicht weiter überraschend. Überraschend war in der Tat, dass er gestern diese Feierstunde dazu genutzt hat, der Welt und der Weltgemeinschaft der UNO die kalte Schulter zu zeigen und da wirklich die dritte Reihe, die stellvertretende UNO-Botschafterin, wo wir erstmal nachgucken mussten, wie die überhaupt heißt, Chalet heißt sie, vorgeschickt hat, um eine Rede zu halten. Das ist schon eiskalte Missachtung und das zeigt, was dieses Trump-Weiße Haus von der UNO und vom Multilateralismus hält, nämlich gar nichts. In seiner Rede hat er dann heute auch nochmal gesagt, dass sich doch jedes Land erstmal um die eigenen Bürger kümmern sollte. Das helfe allen am besten und das leben ja die Amerikaner auch gerade vor mit dieser America-First-Politik von Donald Trump, auch wenn die Frage ist, ob es der Welt wirklich hilft.
Heute ging in New York die jährliche Generaldebatte der Vereinten Nationen los. Dieses Jahr alles anders, wegen der Corona-Pandemie die Veranstaltung zum 75. Jubiläum im Videochat. Donald Trump, US-Präsident, hat den genutzt, um gegen China auszuteilen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist ein Mann vom Amtsgericht Merseburg in Sachsen-Anhalt zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Soweit eigentlich nicht ungewöhnlich, aber das Ungewöhnliche ist, er hat bei eBay eine alte Tasse aus Bronze eingestellt. Grund für diese Verurteilung ist nämlich, der Mann, zumindest die Anklage, hat einen alten Bronzeschatz unterschlagen. Er hat die Tasse nämlich selbst ausgegraben. Der Mann ist Schatzsucher. Verena von Kaltz aus unserem Team hat sich genauer angeschaut, was da passiert ist. Diese alte Tasse ist also nicht irgendein alter Hausrat, sondern wirklich wertvoll?
Ja, denn die Tasse soll 3100 Jahre alt sein. Und zu der Tasse gehören auch noch ein Haufen bronzener Kleinteile, Gürtel, Schnallen, Anhänger, die der Angeklagte auch auf eBay mit angeboten hat. Auf dem Foto waren die dann quasi in die Tasse reingelegt. Interessant ist, wie das Ganze aufgeflogen ist. Nämlich ein ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger hatte diese eBay-Anzeige gesehen. Und dem war gleich klar, oh, hier hat jemand was ausgebuddelt und will das auch noch verkaufen, was er gar nicht darf. Und dann hat dieser ehrenamtliche Denkmalpfleger eben das Landesmuseum in Halle benachrichtigt. Und so ist das Ganze zum Laufen gekommen.
Könnte doch aber auch sein, dass der Mann das einfach gar nicht wusste, dass das ein wertvolles Fundstück ist und ins Museum gehört und einfach nur gedacht hat, oh, das ist eine schöne alte Tasse.
Oder? Tatsächlich ist das Spannende, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt, ob sowas richtig, richtig alt ist oder ganz viel wert, ne? 3100 Jahre alt Bronze, weiß ich nicht was. Mhm. Du darfst nämlich so gut wie überhaupt nicht ohne Genehmigung vom Denkmalamt nach solchen Artefakten überhaupt suchen. Außer zum Beispiel in Bayern. Das ist nämlich von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich geregelt. Aber grundsätzlich kannst du dir eigentlich diese Idee, oh, ich kaufe mir den Metalldetektor und gehe dann damit los und suche nach einem Schatz, die kannst du dir einfach abschminken.
Man will nicht, dass es Schatzsucher gibt, höre ich da so ein bisschen raus. Aber was ist denn, wenn ich es unterstützend mache? Also wenn ich mir so einen Metalldetektor hole und es irgendwie nett finde, Schätze auszugraben und die dann abgebe ans Museum?
Also im Grunde ist das natürlich eine gute Sache. Aber es geht eben bei der ganzen Sache nicht nur darum, wem die Sachen gehören, die du ausbuddelst, ne, und ob die nachher im Museum landen, sondern es geht vielmehr um das Ganze drumherum. Das hat mir die Archäologin Jennifer Morscheiser erzählt, die das Museum Burg Linn im nordrhein-westfälischen Krefeld leitet. Das Problem ist nämlich, dass die Leute, die da so rumfuhrwerken und was ausgraben, dass die viel mehr kaputt machen, als sie denken.
Wenn man mit dem Metallsuchgerät einen Fund unter der Erde hat, weiß man nicht, in welchem Zusammenhang der liegt. Das schönste Beispiel ist dabei vielleicht ein Toter, der mit einer Gürtelschnalle bestattet ist. Der Sucher findet einfach nur die Gürtelschnalle und wenn der die dann rausnimmt, weiß der Archäologe wieder nicht, wie dieser Tote datiert.
Aber genau darum geht es eben in der Archäologie, wenn du eben zum Beispiel eine Grabstätte hast oder so mit Toten und willst rausfinden, aus welcher Zeit stammen die, dass du einen Fund unter der Erde eben einordnen kannst und dafür brauchst du wirklich jedes Puzzleteilchen.
Aber das Netz ist doch voll mit Leuten oder mit Videos, wo man sieht, okay, hier läuft einer mit einer Metallsonde rum am Strand und buddelt dann was aus. Ist das alles illegal?
Nein, das ist nicht illegal, wenn diese Leute eine Genehmigung haben und auch wissen, was sie da tun, dann ist es kein Problem. Und es gibt viele Sondengänger, die eben Spaß daran haben, alte Münzen aufzuspüren, zum Beispiel andere Artefakte aus der Zeit der Weltkriege oder auch aus der römischen Zeit. Und die wollen dann auch mit dem Wissen über unsere Vorfahren sozusagen helfen, dass man mehr erfährt und versteht. Einer von denen ist Carsten Konze. Er betreibt den YouTube-Kanal German Treasure Hunt und ist damit auch sehr bekannt und erfolgreich.
Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe German Treasure Hunter. Es geht wieder los, raus auf Schatzsuche.
Und genau, er nimmt die Leute immer mit. Er betont aber eben auch am Anfang jeder Folge, dass all seine Suchen offiziell genehmigt sind und er nicht irgendwie Unfug macht.
Wo geht der denn so auf Suche?
Also er geht oft auf Äckern auf die Suche, von denen er aber weiß, dass da in früherer Zeit zum Beispiel ein römischer Gutshof drauf gestanden hat.
Wir haben es. Wir stehen direkt davor. Hier ist es drin. Der nächste Römer ist am Start. Zumindest sieht es so aus. Wenn jetzt hinten eine Öse dran ist und es ist ein Knopf, dann kotze ich hier auf den Acker, ey. Nee, es ist kein Knopf, ist eine römische Münze. Ah!
Genau, da hört man dann auch einfach diesen Spaß, den er dabei hat, was zu finden. Also das ist ja auch das, was diese Schatzsuche ausmacht. Aber man muss einfach sagen, sein Kanal liefert wirklich viel Hintergrundwissen, wie du auch eine Genehmigung bekommst, um was, sowas zu tun. Er macht Interviews mit Denkmalpflegern oder Archäologinnen und trotzdem kommt dieses Schatzsuchenfieber gut rüber.
Das ist schön, dass er so viel Spaß bei der Arbeit hat. Darf man das denn überhaupt behalten oder muss man es immer abgeben?
Das kommt auch wieder aufs Bundesland an, wem das gehört, nachdem es begutachtet und eingeordnet worden ist. Das ist ganz unterschiedlich. Aber tatsächlich muss man auch sagen, geht es wohl vielen Sondengängern wirklich eher darum, die Spuren der Geschichte aufzudecken. Das weiß auch Archäologin Jennifer Morscheiser sehr zu schätzen.
Die Zusammenarbeit mit Sondengängern ist in der Archäologie in den letzten Jahren richtig, richtig gut geworden. Und es gibt ganz tolle Projekte, die ohne Sondengänger nicht vorstellbar gewesen wären.
Ein ganz spannendes Beispiel ist eigentlich dieses große römische Schlachtfeld bei Kalkriese in Niedersachsen. Das wurde vor vielen Jahren tatsächlich von einem Sondengänger entdeckt. Aber Jennifer Morscheiser sagt, dass auch bei vielen kleineren Projekten, bei Bauarbeiten in Städten, Schatzsucher sehr, sehr hilfreich sind.
Interessante Sache. Ein sogenannter Raubgräber ist heute zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er eine alte Bronzetasse ausgegraben und auf eBay eingestellt hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer da schon alles erfolgreich war in den USA, Dirk Nowitzki oder Dennis Schröder, beide im Basketball, Sebastian Vollmer im Football oder Sebastian Schweinsteiger im Fußball und jetzt Leon Dreiseitel im Eishockey.
Konterchance, 2-1, Dreiseitel über die rechte Seite, schießt, Tor! Tor durch Dreiseitel! Ich werd bekloppt, das gibt's ja gar nicht! Leon Dreiseitel, nicht zu sehen, nicht zu glauben und trotzdem schießt er das Tor!
Eishockey Spieler 24 Jahre alt aus Köln wurde zum wichtigsten Spieler der Vorrunde in der nordamerikanischen Eishockeyliga der NHL gewählt und der so emotional kommentiert hat, dass es Eishockey-Experte Burkhard Hupe. Hast dich auch so gefreut über die Auszeichnung jetzt?
Ja, ich habe mich schon gefreut, weil ich glaube, dass er sie verdient hat, obwohl seine Mannschaft, die Edmonton Oilers, ja letztendlich jetzt um den Titel nicht mehr mitspielen dürfen, weil sie relativ früh ausgeschieden sind in den Playoffs. Aber er hat in dieser Vorrunde bis zur Corona-Pause wirklich eine herausragende Leistung gebracht. Und das ist schon okay, dass er diesen Preis jetzt auch tatsächlich bekommt als erster Deutscher. Also er schreibt Geschichte. Man muss aber dazu sagen, Leon Dreiseitel ist jetzt nicht so der ganz extrovertierte Typ. Ja, ich habe heute Nachmittag das Glück gehabt, in so einer kleinen Presserunde mit ihm zu sprechen. Virtuelle Pressekonferenz. Er ist im Moment in einem Ferienhaus auf den Balearen. Und man muss sagen, er hat dann versucht, sich zu freuen.
Viele Emotionen. Da habe ich natürlich riesig gefreut darüber, keine Frage. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, denen ich dafür danken muss, die ja eine Riesenrolle spielen für mich persönlich, dass ich so erfolgreich sein kann und einfach nur mein Ding durchziehen kann.
Abgeklärt ist das.
Ja, ist ein bisschen, es ist ein bisschen so wie beim Bäcker. Ja, ich nehme 3 von den Fitness und dann 2 Mohn und noch 2 mit Rosinen. Was ja, sind in denn? Dem Tonfall. Aber so ist er. So ist er immer.
Ja, was sind denn seine Qualitäten? Also bis auf das Emotionale.
Ja, der Typ ist einfach natürlich in dem Club von 12, sagen wir mal, wirklich sensationellen Weltklasse-Spielern in einer Weltklasse-Liga. Aber da ist er quasi nochmal in dieser Pyramide ganz, ganz oben drinne. Und das sind 12, die spielen ungefähr so auf einem Niveau. Aber er spielt am konstantesten. Also er ist nicht der Typ fürs Zirkusspiel auf dem Eis. Er ist nicht super spektakulär, aber er macht die kleinen Dinge fast perfekt. Und das wirklich fast Spiel für Spiel. Niemand hat so konstant Vorlagen gegeben, Tore geschossen wie Leon Dreiseitel bei den Edmonton Oilers. Und auch deshalb hat er diesen Preis absolut verdient.
MVP ist ja die Auszeichnung, also bester der Vorrunde dort. Wann bekommt man das? Muss man da einfach nur sehr oft den Puck ins Netz schießen?
Ja, das unter anderem, aber man bekommt es dann, wenn man die Fachjournalisten in Nordamerika überzeugt hat. Und bis die dann wirklich mal einen Ausländer wählen, da muss schon eine ganze Menge passieren. Also das macht diese Auszeichnung auch wirklich nochmal bedeutsamer, muss man sagen. Er hat die meisten Vorlagen und Tore gegeben in der Hauptrunde bis zur Corona-Unterbrechung. Aber man kann jetzt nicht sagen, weil er diesen Preis gewonnen hat, und er ist ja erst 24 Jahre alt, hat er jetzt sozusagen schon alles erreicht im Eishockey. Nein, denn ich habe es ja gerade schon gesagt, Stanley Cup in diesem Jahr ist futsch. Und das ist natürlich nach wie vor der große Traum vom Leon.
Ich denke, dass das der große Grund ist, warum wir alle spielen. Das ist der Grund, warum wir alle eine Mannschaftssportart gewählt haben. Und natürlich freuen mich und ehren mich diese Auszeichnungen für mich persönlich, keine Frage. Aber ich spiele Eishockey, um den Stanley Cup zu gewinnen und so erfolgreich wie möglich zu sein mit meiner Mannschaft.
Ja, das ist immer ein bisschen so, weißt du, mich erinnert das immer so, ich bin beim Zahnarzt, ne? Und ich bin aber dann der Zahnarzt, wenn ich ein Interview führe und er liegt auf dem Behandlungsstuhl. Ich versuche irgendwie händeringend die Zähne auseinanderzukriegen. Manchmal schaffe ich es, aber oft klappt es auch nicht.
Es ist dir gelungen, also sowohl beim Bäcker als auch beim Zahnarzt. Der Eishockey-Experte Burkhard Hupe über Leon Dreisaitl, der ja ein bisschen auf den Spuren von Dirk Nowitzki auch ist. Ex-Basketballstar war 2007 zum wertvollsten Spieler gewählt worden, ein Deutscher in den Staaten. Jetzt gelang es auch Leon Dreisaitl in der nordamerikanischen Profiliga NHL.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.